Noch kurz bevor es losgeht, die Jungs bringen in diesem Podcast ihre subjektive und teils oberflächliche Meinung zum Ausdruck. Und Ahnung habt ihr man gar nicht, ne? Das ist nichts für euch. Ha, dann könnt ihr ja was anderes hören. Dem Rest viel Spaß und nu geht das los.
Guten Abend, Sir. Würden Sie bitte ohne großes Aufsehen gleich wieder verschwinden?
Okay.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Hausverbot im Comicshop Folge 37. Heute ein bisschen minimal abgeschwächte Besetzung, quasi Hausverbot light. Aber nicht schlechter, aber nur mit David heute.
Weil Tim genau, ist, und deswegen wir schaffen es kürzer.
Naja, das werden wir noch sehen.
Wir werden locker unter 45 Minuten sein dieses Mal. Wir sind nur so lang, wenn Tim da ist.
Ja, Tim ist leider lost. Liebe Grüße an Tim. Der hat eine Menge um die Ohren, seitdem er wieder aus der Elternzeit zurück im Arbeitsleben ist. Und deswegen muss er mal ein bisschen aussetzen. Aber wir wollten jetzt trotzdem mal eine Folge aufnehmen, weil wir haben eine ganze Menge auf dem Zettel und dann schieben wir eine ewige Bugwelle vor uns her und dann wissen wir in einem Monat vielleicht schon gar nicht mehr, worum es in den Heften ging, die wir da uns mal aufgeschrieben haben. Deswegen kloppen wir einfach mal raus. Das wird gut.
Das wird richtig gut, ja.
David, ich würde dich bitten, nicht aus Versehen wieder dein Programm zu löschen in der Aufnahme, dann stehe ich nämlich richtig blöd da.
Ich gebe mir unheimlich Mühe, ich werde auf nichts drücken, wo drauf steht, ich lösche dich. Aber ich habe das ja wirklich jetzt jedes Mal gehabt seitdem. Ich mache den PC an und muss das Teil erst wieder downloaden und neu installieren, damit ich mit euch reden kann. Was jedes Mal gelöscht ist, wenn ich den PC ausmache. Ich weiß nicht warum. Im Moment spinnt das.
Das ist sehr, sehr merkwürdig. Ich habe heute auch mal das Babyphone abgegeben. Also meine Frau hat das im Blick. Also vielleicht kriegen wir das ohne Unterbrechung über die Runden und müssen dann nicht schneiden, weil ist ja blöd, wenn einer alleine quatscht.
Das stimmt auf jeden Fall.
Jo, na dann legen wir mal los. Ich mache erstmal schnell ein bisschen Promo-Kram. Und zwar läuft ja noch die eBay-Charity-Auktion mit 140 Comic-Heften, die du und Tim ja gespendet haben. Und ich habe natürlich auch noch einiges dazu gespendet, dazu getan. 140 Hefte plus, sage ich mal, ich habe immer mal noch eins auf den Stapel geschmissen. Und ja, läuft unter Slaycation Comics bei eBay. Könnt ihr schauen und dort findet ihr die Auktion, die wahnsinnig gut angelaufen ist, muss ich sagen. Steht jetzt schon, beziehungsweise stand schon nach wenigen Stunden bei 71,69 Euro. Das ist mehr, als ich eigentlich dachte, dass es am Ende bringen wird. Deswegen kann man das jetzt schon als Erfolg verbuchen. Ja.
Genau, es ist auch der aktuelle Stand ist 71,69 Euro mit 15 geboten.
Wahnsinn, das ist echt irre. 10 Beobachter oder so, x Milliarden Aufrufe. Das ging richtig gut. Achso, und dazu sagen natürlich geht an die Seebrücke. Könnt ihr euch gerne mal informieren oder seebrücke.org, was die alles so schöne Sachen machen. Und ja, der Erlös geht dann in voller Höhe dahin. Ich habe auch nicht die vollen Versandkosten angegeben. Da übernehme ich auch noch einen Teil von. Ja, das wird gut. Das ist schön, das freut mich sehr. Sehr gute Comic-Community.
Auf jeden Fall, der Start ist gut. Das ist ja auch ähnlich wie bei uns auf dem Comic-Discord, beziehungsweise auf unserem Pilzfreunde-Discord. Da haben wir ja auch eine ziemlich starke Community im Moment, die sich aufbaut. Das finde ich, macht sehr viel Spaß.
Ja, das ist wirklich gut. Also ich habe ab und zu mal den Invite-Link in der Story bei Fungus Comics oder Hausverbot im Comicshop auf Instagram oder schreibt mich gerne mal an. Kommt da rein, wir sind schon eine gute Truppe an ja, Comic-Freunden, Comic-Lesern, aber auch eine Menge Indie-Artists, Zeichner, Schreiber, die da ihre Projekte promoten. Alles super nett, ist wirklich wahnsinnig, ein richtiger Wohlfühlort.
Und super viel Infos irgendwie über die Projekte, an denen sie gerade sind und also auch so Einblicke, dass man nochmal sehen kann, was machen die jetzt gerade, wo sind sie bei, wie läuft das eigentlich bei so einem zum Beispiel selbstständigen Künstler wie Fabian Macholik, wo man einfach sagen muss, krass, was da auch so an Infos rüberkommen kann.
Ja.
Wenn du interessiert bist. Macht auf jeden Fall unheimlich Spaß.
Macholik übrigens.
Macholik.
Du machst immer eine aus Erik Machol und Fabian ja. So eine Fusion.
Genau, das ist mir auch aufgefallen, was ich sage, aber danke, dass du mich aufmerksam machst, du hattest nicht recht. Ich habe dir noch letztens geschrieben, ohne das R und im Nachhinein erst verbessern müssen in meinem Post, weil ich dachte, Mist, ich habe den Namen falsch geschrieben.
Ach gut, hast du noch verbessern müssen. Mir ist auch aufgefallen, ja. Aber ich wollte jetzt nicht klug scheißen. Aber.
Das darfst du gerne, weil das war einfach richtig dumm.
Er vor allem, ist
weil ich die Karte von ihm noch hatte.
Er ist übrigens seit heute auch Hörer des Podcasts. Er kannte den gar nicht, was ich lustig finde, weil du hast ihn ja schon eingeladen. Er dachte, die Hausverbot im Comicshop-Seite wäre ein Comicshop. Ja, dann hat er erstmal direkt bei Folge 1 angefangen zu hören und ich habe ihn erstmal darauf hingewiesen, dass es nicht gut ist. Das ist nicht die Reihenfolge, die man hören sollte. Wenn, dann rückwärts.
Genau, das war doch in der letzten Folge, hast du doch sogar noch gesagt, es tut mir leid, wenn ihr das von Anfang an bis hierher gehört habt.
Ja, es tut mir wirklich für jeden. Es tut mir wirklich für jeden leid, der bei 1 anfängt und dann irgendwann mal Folge dann wahrscheinlich 40 angekommen ist. Tja, Leute, Arschkappe. ja, genau. Das ist jetzt die zweite Folge 2024, die wir aufnehmen. Es ist auch genau die Anzahl an Folgen, die wir dieses Jahr aufgenommen haben, die mein Sohn an einem Freitag in der Kita war, schon dieses Jahr. Das ist, ich will mal gucken, wie oft das an diesem Jahr schafft, freitags in die Kita zu gehen, weil es ist immer so ein Tag, da habe ich nur bis mittags Arbeit, bin ich Mittagskind und dann hätte ich rein theoretisch noch 3 Stunden, zumindest nur ein
kinderfrei.
Kind.
Kinderfrei, ja.
Ja, halb. Okay. 50% ja, kinderfrei, aber freitags ist irgendwie immer der Wurm drin. Irgendwas freitags immer.
Also das liegt an dem Jahr. Ich bin der Überzeugung, der Januar war der schlimmste Monat dieses Jahres. Mein Jüngster ist 3 Wochen lang hintereinander am Montag in die Kita gegangen und musste da abgeholt werden, war den Rest der Woche nicht mehr in der Kita. Und die letzten 4 Wochen waren nur durchgehend irgendein Kind krank. Das ist auf jeden Fall, also wie gesagt, bei uns zieht das sich den ganzen Monat durch und wir hoffen jetzt einfach, dass Donnerstag der Tag ist, an dem bei uns auch wieder alle das erste Mal irgendwie seit einem Monat los sind.
Dein Sohn hatte ja auch ganz doll Fieber, ne?
Ja. Das war gut? Aber... Die Fiebersituation ist jetzt endlich runter. Meine Tochter, also meine Älteste, hatte gestern Fieber. Bei der Mittleren hatte ich heute Angst, dass sie Fieber bekommt, weil sie Bauchschmerzen hat und es ihr nicht gut geht. Ich hoffe aber einfach, dass das sich legt und dass morgen früh alles gut ist. Und genau, der Jüngste hatte jetzt das Wochenende über Fieber und da ist jetzt einfach dann noch Magen-Darm dazu gekommen, eine Mittelohrentzündung. Und jetzt mit Antibiotika und allem drum und dran hoffen wir einfach, dass es jetzt sich legt und dass wir gut da rausschleichen können. Wir hatten ja nebenbei auch noch eine Katze, die operiert werden musste für viel Geld. Das war nicht unser, also nicht mein Januar. Da bin ich einfach raus gewesen.
Scheiße. Ja, Magen-Darm ist auch noch so ein Ding. Da hatte ich auch noch ein Erlebnis am letzten Wochenende. Das schreibe ich aber am besten mal in den Discord mit Spoiler-Tag quasi. Dann kann sich jeder aussuchen, ob er draufklickt, quasi auf eigene Gefahr. Aber ich kann das nicht hier im Podcast erzählen. Das ist zu widerlich. Weil da stoßen 2 Extreme aufeinander. Immer ein vollgeschissenes Kind plus einen verstopften Duschenabfluss.
Oh nein!
Bam,
oh.
Bam, bam. Ja, das kann ich gerne mal ein bisschen ins Detail gehen. Das war...
Oh meine Güte, allein die Vorstellung hier.
Das war richtig gestört. Ja.
Also wer wissen will, wie es weitergeht, kommt in den Discord, dort könnt ihr es lesen. Wenn ihr es nicht tut, verstehe ich das auch.
Wo wir noch bei gestört und mein Sohn sind, das ist ein kleiner Kackbengel. Also der ist jetzt 3. Also sorry, wenn du das hörst, Logi, irgendwann in 10, 13, 14 Jahren. Ja, es ist aber so. Der hat gestern meine Frau ganz dreist angelogen. In meinem Beisein.
Das ist noch süß und niedlich, come on.
Nee. Das war nämlich, für mich wurde es dann nämlich richtig gefährlich. Ich habe mit ihm Lego Duplo gespielt und ja, der eine Stein war nicht dunkelblau genug. Deswegen ist völlig eskaliert die Situation mit Rumschreien und ich dann meinte, pump dich mal runter, Keule. Hier ist doch noch genau so ein blauer Stein. Hier. So, und dann war alles wieder gut. Dann sitzen wir am Essenstisch. Meine Frau sagt, Mensch, was war denn vorhin los? So ein Geweine. Und mein Sohn, ich wollte nicht den hellblauen Stein, sondern den dunkelblauen. Und dann hat mir Papa dich einfach aus der Hand gerissen. Meine Frau direkt große Augen zu mir. Nee, Moment. Wir müssen uns verhört haben. Erzähl bitte nochmal die Geschichte. Und Papa hat mir das einfach aus der Hand gerissen. Und ich natürlich direkt in Erklärungsnot. Ich sage, das stimmt nicht. Das ist so nicht passiert.
Aussage Logi, gegen Aussage, Kinder lügen nicht.
Wo ist denn hier der Part, dass ich das Problem gelöst habe? Der fehlt hier komplett. Ja, der Dreistigkeit.
Ganz ehrlich, aber Kinder lügen, das kommt einfach. Also bei mir ist das, ich bin froh, wenn ich mal einen habe, der hier nicht lügt. Gefühlt ist das so, dass du immer nur am Aufklären bist. Hast du dir die Zähne geputzt? Natürlich. Als ob. Hast du dein Zimmer aufgeräumt? Ja. Das macht Spaß.
Ja, herrlich. So, habe ich noch Schönes zu erzählen? Ich war im schlechtesten Restaurant der Welt, kann man fast sagen. Das war so auf Lücke genäht, dieser Schuppen. Ist quasi so eine Dorfkneipe, da hat mein Opa seinen 80. gefeiert und da war Buffet. Da war schon die erste Situation, der Kellner kommt und fragt, jetzt alle mal bitte die Hand hochnehmen, wer zum Anstoßen Sekt will und wer O-Saft. Ich mir denke, das ist ja ein merkwürdiges Vorgehen. Normalerweise kommen die einfach mit einem Tablett, wo Anzahl X drauf ist, was übrig bleibt, saufen halt noch manche doppelt und weiß nicht. Also man gibt sich doch nicht die Blöße und sagt, jetzt heben wir bitte alle die Hand. So, das war das erste Merkwürdige. Es waren natürlich Leute auf Toilette. Es waren dann natürlich nicht genug O-Saft für Leute da, die O-Saft trinken wollen. Also ein totaler Blödsinn. Und ich, da plötzlich mein Sohn sich dafür entschieden hatte, einen eigenen Teller zu wollen, hatte keinen Teller. Das sollte eigentlich kein Problem sein in einem Restaurant, oder? Gehst hin, sagst... Nicht. Ich brauche noch einen Teller. Ja. Ich brauche noch einen Teller. Echt? Wieso? Naja, wenn mein Sohn jetzt meinen hat, könnt ihr mir nicht noch einen Teller geben? Ja. Ich warte 5 Minuten, 10 Minuten. Es war ein Buffet. Ein Buffet ist ja nicht unendlich. Mein Bruder irgendwann schon gescherzt und meinte, wir haben dir jetzt noch eine Krokette davon übrig gelassen. Und Pommes sind schon komplett alle. Ich sage, das kann doch nicht wahr sein. Ich nochmal, ich brauche einen Teller. Ja, ich habe doch gesagt, den bringe ich. Ich sage, ja, ich bräuchte den aber so langsam. Nee, wir bringen den an Platz. Ich war schon kurz davor, in die Küche zu gehen, mir selber einen Teller zu holen. Dann war meine Frau fertig mit Essen, dann habe ich ihren Teller genommen und dann kam nach 15 Minuten, haben die mir dann einen Teller gebracht. Das ist so ein Irrsinn habe ich noch nie erlebt. Aber naja. Gut, ich...
Auf jeden Fall schlechter Service, da hast du total recht.
Ey, sowas, das ist eine bodenlose Frechheit eigentlich. An einem Buffet, ich gebe doch dem Idioten, der dort steht und nicht fressen kann, dem gebe ich doch einfach mal einen Teller, damit der einfach mal am Mäscheen teilhaben kann. Das ist irre. Da war ja auch nichts sonst los. Wir waren die Einzigen dort um die Mittagszeit. Gib mir doch einen scheiß Teller, Leute.
Oder die anderen haben gegessen und du guckst zu mir.
Ja, weil ich auch mal geguckt habe, dachte ich, oh, jetzt ist das auch gleich alle, ey, hier ist bald nichts mehr da. Ja, schon Schweißperlen auf der Stirn. So, gut, so viel dazu. Was habe ich noch? Ich war noch mal unterwegs, also ich bin echt viel unterwegs zur Zeit.
Du bist aktuell viel unterwegs.
Ja, es liegt auch noch ganz viel an dieses Jahr tatsächlich, also vielleicht könnten wir mal wieder hier Kategorie Günnis großes Ereignis einführen. Das folgende wäre nämlich sowas, ich war nämlich zu einem 40. Geburtstag von einem Kumpel aus einem Freundeskreis, wo ich jetzt seit 5 Jahren nicht mehr war. Also, und das waren aber noch die alten Vollgaszeiten, wo die mich noch kennen. Da war mein Name noch was wert. Der hat nur mit sehr viel Alkoholexzessen in Verbindung gebracht. Aber mittlerweile bin ich ja nur noch so ein komischer Typ, so ein Einsiedlerkrebs. Und dann dachte ich schon, wie mache ich das? Ich will mich definitiv dort nicht volllaufen lassen. Ich war natürlich mega spät dran wegen den Kids und zu den Kumpels, wo ich eigentlich pennen sollte, die wollten dann schon hin. Ich habe gesagt, ist egal, ich fahre direkt mit meinem Auto zum Ort der Veranstaltung. Ist kein Problem. Ich kann euch dann abends sogar zurückfahren, weil ich habe nicht vor zu trinken. Ja, was ist mit dir nicht richtig? Du wirst da trinken, bla bla bla. Dachte ich, oh Mann, aber das wird irgendwann mitten in der Nacht sein. Ich will nicht quer durch den ganzen Ort nachts noch laufen bei Minustemperaturen. Da habe ich mir schön noch meinen 0,0 Bitburger herb gekauft, beste alkoholfreie Bier, wo gibt, und hab mir das in den Kofferraum gemacht. So, Und dann bin ich da rein, Party, und dann alle schon, oh, wir haben gehört, du willst nicht trinken, was ist denn mit dir los? Was sich so verändert? Ich sage, hey, bleibt ruhig, ich trinke heute mit euch. Da habe ich genau ein Bier getrunken, damit die alle ihren, ha, wir haben es geschafft, Moment haben. Und dann bin ich immer mit diesem leeren Becher in meinen Kofferraum gegangen und habe mir mein 0-0-Bier da reingefüllt. Ich hatte den ganzen Abend denselben Becher, habe den immer mit meinem 0-0-Bier wieder aufgefüllt. Das hat so gut geklappt, dass es am Ende des Abends zu gut geklappt hat. Weil irgendwann gegen 2:30 war der Moment, ich wollte eigentlich schon nur noch heim, aber ich wollte jetzt die Party da nicht crashen und gerade die Kumpels, wo ich gepennt habe, waren natürlich die, die bis zum Schluss bleiben mussten. Ne? Es war zum Glück, oh, ja. Zum Glück war das 2:30. Es waren draußen waren -5 oder -6 Grad. Es war eine ewig weite Strecke, beziehungsweise eine Strecke X, weil ich wusste nicht, wo die ihr neues Haus gebaut haben. Ich konnte das absolut nicht abschätzen, wie weit wir laufen müssen. Und dann sagte ich, Leute, jetzt kommt der große Enthüllungsmoment. Ich habe den ganzen Abend nur alkoholfreies Bier getrunken. Rein in mein Auto, ich fahre uns, das ist doch geil. Nee, das kannst du vergessen. Du hattest den ganzen Abend einen Becher Bier in der Hand. Ich sage, nein, Leute, das war alkoholfrei. Das hat mir niemand geglaubt. Die haben mich nicht dieses Auto bewegen lassen. Ich musste mit einer Meute besoffener nachts 2:30 fast 2 Kilometer laufen. Besoffene, die sich im Schneckentempo fortbewegen. Die ganze Straße war spiegelglatt. Ich habe gefroren wie ein Schwein, weil ich auch nur eine dünne Jacke anhatte. Ich war nicht darauf vorbereitet, nachts noch irgendwo hinzulaufen. Ich dachte ja fest, ich fahre. Wir waren über eine Stunde unterwegs für eine Strecke, die man wahrscheinlich auch in 20 Minuten laufen könnte. Beziehungsweise ich habe am nächsten Tag habe ich 20 Minuten gebraucht, als ich mein Auto wieder abholen musste dort. Das war, das ging komplett in die Hose. Ich hätte mich betrinken sollen, wirklich.
Ja. Das wäre auf jeden Fall genauso ausgegangen. Nur, dass du weniger davon gewusst hättest, eventuell.
Dann wäre mir warm gewesen und ich hätte die Strecke nicht mitgekriegt und wir hätten alle wahnsinnigen Spaß gehabt. Aber es ging mal so in die Hose. Naja. So, das war's mit meinen Ereignissen. Mehr habe ich vielleicht nicht erlebt. Keine Ahnung, aber mehr fällt mir gerade nicht ein.
Oh, ich finde, du hast schon gute Sachen erlebt. Das hat sich doch schon wieder gelohnt. Sollten wir auf jeden Fall wieder einführen. Königs großes Ereignis.
Ja. Also heute wäre auch so die Folge, wo wir mal ein paar Jingle abspielen könnten, aber geht jetzt leider natürlich nicht, weil Tim der Meister über die Knöpfe ist.
Wir vermissen ihn sehr.
So, deswegen, ich erzähle noch ein bisschen weiter. Ich habe nämlich, da wir jetzt so viele lustige Sachen erzählt haben, kommt noch jetzt mein großer Skandal des Jahres 2023, den ich nachträglich aufgedeckt habe, quasi heute, als ich habe eine Kategorie in unserer Jahresabschlussfolge 2023 vergessen. Und das war der Kudranski des Jahres 2023. Ein Award, den ich immer an erbärmlich schlechte Artists vergebe, die quasi nur 3D-Modelle nachzeichnen. Und das schlecht. Und das schlecht. So, aber als ich mich vorhin nochmal informieren wollte zu dieser Heftserie bin ich auf was gestoßen. Das ist so, so schrecklich. Dann, dann, dann. Und jetzt machen wir erstmal Werbung. Nee.
Bibü.
Und zwar, es geht um die Serie The Last Barbarians von Brian Haberlin. Erschienen bei Image Comics. Ein furchtbar schlechter Artist. So grauenhaft. Der zeichnet nur seine dämlichen scheiß 3D-Modelle nach und das auch noch schlecht, weil er die schlecht positioniert. Also es sieht absolut gestellt und scheiße aus. Richtig kacke, ich schicke dir gleich mal ein bisschen Artwork. Und das war eigentlich schon so der Punkt, wo ich schon gar keinen Bock mehr auf den Comic hatte, als ich den aufgeschlagen hatte. Und dann sind da auch komplette Textwände drin. Was mich gecatcht hatte für die Serie, waren tatsächlich die Cover. Weil die sahen allesamt recht geil aus. So, jetzt schicke ich dir mal ganz kurz die Cover. Ich stelle das dann auch mal auf unsere Instagram-Seite, damit sich die Leute auch ein Bild machen können davon beim Hören. So, ich schicke es dir direkt. Müssen wir Tim nicht voll bomben hier in der Gruppe. So,
ja, die Cover sehen doch gut aus.
So, und dann dachte ich, wer hat denn diese Cover eigentlich gezeichnet? Wen hat er sich da rangeholt?
Da steht
Brian Haberlin. Er selbst. dachte ich, nee, das kann ich. Wie soll denn der das machen? Der zeichnet so scheiße, wie soll der die Cover machen? Tim, guck dir die Cover mal genau an.
Sind das AIs?
Das sind AI-generierte Cover.
Echt?
Entschuldigung, wenn ich das jetzt sagen muss. Dieses dumme Schwein nutzt AI-generierte Cover für seine Comicserie, um die Leute zu catchen und dann so ein beschissenes Produkt abzuliefern? Also, da fällt mir nichts mehr dazu ein. Das ist eine bodenlose Frechheit. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden Comicschaffenden. Also wirklich.
Oh krass, das ist auch echt eigentlich hart daneben, finde ich.
Das ist heavy. Pass auf, jetzt schicke ich dir noch mal ein bisschen Interior Artwork, damit du davon auch mal noch ein Bild machen kannst. Ich habe hier so ein paar ausgewählte Stellen hier. Da ist zum Beispiel an einer Stelle so ein Troll. Da kannst du dir mal angucken, wie der läuft. Diese Bewegung, die Gesichtsausdrücke und sowas. Ja. Hände. Hier,
auf jeden Fall.
Die Frau, die hier die Arme so komisch hochreißt auf dem dritten Bild. Das sieht todesbeschissen aus. Todesbeschissen. Und dann diese AI-generierten Cover dazu. Ich hatte die Vermutung tatsächlich bei dieser Frau mit dieser komischen Axt. Weil diese Axt, die sie auf dem Rücken hat, die ist... Stimmt, sowas lässt sich nur eine AI einfallen eigentlich. Da kommt man nicht drauf. Und das
stimmt allerdings.
Deswegen, Simon Kudranski, ich will dich nicht, auch ich mag dich nicht. Ich sage mal, du hast schon manchmal gute Momente, aber ich will dich nicht mit so einem Schund in Verbindung bringen. Deswegen wird dieser Award jetzt auch hiermit umbenannt. Das ist nicht mehr der Kudranski, sondern das ist jetzt der Haberlin. Und der geht an eine richtige dreiste Drecksartist. So, mein.
Ja. So. Okay. Dann suchen wir ab jetzt den Haberlin des Jahres.
Oder den Haberlin des Monats oder sowas.
Ja, des Monats.
Ist das. Aber das ist schon hart zu toppen. Also da muss man schon richtig tief schürfen, um so eine dreiste Scheiße zu finden, muss ich sagen.
Ja, das ist schon krass. Aber da könnte ich gleich auf ein Thema eingehen. Und zwar habe ich ja auch einen Kudranski-Anwärter gehabt. Und da sind wir ja auch heute im Discord kurz drüber gestolpert über das Thema, was hält man denn von Artbooks am Ende, beziehungsweise auf dem Weg zum Werk, sag ich jetzt mal. Wenn man nochmal so ein bisschen Artworks und wie ist es entstanden, so behind the scenes einfügt. Und das war bei dem Killadelphia Trading Paperback 1, hat der Zeichner hinten erklärt, wie er seine Seiten gestaltet. Und es ist nun mal wirklich so, dass er Models sucht, die die Szenen darstellen und er die traced und dann die Seiten zusammensetzt aus den einzelnen Modeling-Acts. Das heißt, dass er so ein Bild mit vier Leuten, da hat er vier Leute gefotografiert, das nachgetraced und manchmal vielleicht ein bisschen verändert und ein bisschen mehr Dynamik reingebracht oder künstlich verzerrt, aber die meiste Zeit wirklich 1:1 die Fotos abgemalt und das übernommen und zusammengefügt. Und das erklärt er am Ende des Buches. Und ich denke mir so, es ist krass, dass er das so kann und es sieht super gut aus, aber es ist schon ein bisschen heavy, finde ich, auch dazu sagen. Ich mal die Fotos einfach nach, beziehungsweise sieht manchmal nicht so cool aus, weil du einfach siehst, es ist ein Foto, finde ich.
Ja, und das war Alexander, ne?
Genau, richtig. Das ist der Jason Alexander und Killadelphia ist ja geschrieben von Rodney Barnes und allgemein wollte ich ja darüber was erzählen. Da würde ich dann gleich weitermachen, damit wir das Thema abgehakt haben.
Ja,
und zwar war es so, dass du das ja im letzten Podcast angesprochen hattest, wegen dem Spawn-Heft. War das so, dass du von Spawn erzählt hast oder dass du im Discord Spawn-Fotos gemacht hast und zwar aus dem neuesten Killadelphia-Heft oder aus dem Crossover und ich mir deswegen einfach mal die Serie angucken wollte, weil ich daran Interesse habe und schon länger Interesse habe. Und ich war unheimlich enttäuscht. Bam. Durch meinen eigenen Hype. Wahrscheinlich, weil ich super viel erwartet habe. Ich habe mir unendlich viel vorgestellt und ich habe den ersten Band ja auch schon vor gefühlt Monaten gelesen und habe aber nicht weitergelesen und habe jetzt eher so diesen ersten Arc vor mir gehabt. Und es war sehr ausführlich aufgebaut, sag ich mal. Die haben sich also super viel Zeit gelassen, dass es später losgeht. du hast diesen ganzen ersten Arc, der auch in sich abgeschlossen ist, der das ganze Thema aber irgendwie nur aufmacht. Es geht darum, plötzlich sind da Vampire und dann wird erklärt, ja, das kommt daher, dass der eine Präsident 1300 nach Christus irgendwie infiziert worden ist. Der hat über Jahrhunderte versucht, seine Gefolgschaft aufzubauen und hat die jetzt in Position gebracht und jetzt versucht er einen Putsch. Der wird aufgehalten, aber jetzt gibt es überall Vampire. Und damit ist das Thema Killadelphia sozusagen aufgemacht und man hat jetzt eine Serie, die losgehen kann. Aber das war im Grunde das, worum es ging. Und es war irgendwie, es hat noch keinen Startschuss gehabt, es hat noch kein, okay, ich bin jetzt mitten im Thema, sondern es war eher so, geht's jetzt endlich mal los. Und dafür war es ganz schön lang, fand ich. Und ich würde mich da jetzt nochmal weiter reinknien und gucken, ob ich das zweite Trading Paperback bekomme, um dann zu schauen, okay, gefällt mir der zweite Arc oder gefällt es mir, wenn es nachher weitergeht. Aber so vom ersten Teil war ich erstmal sehr ernüchtert, weil es so weder so spannend noch so aufregend war, wie ich es erwartet habe. So ist mein Feedback zu Killadelphia. Erstmal.
Okay, gut. Also kann man sich sparen.
Ja, ja, bisher würde ich sagen, kann man sich sparen. Ich würde es, wie gesagt, noch weiterlesen, einfach weil es mich interessiert, ob es noch spannender wird, weil sie sind, also es läuft ja irgendwie schon ewig und die sind bei über 30 Comics, 39.
Ja, irgendwas und muss ja
irgendwas diese muss Daseinsberechtigung ja noch
geben, ja.
Richtig, und da bin ich gerade am hinterfragen, weil für mich ist es der erste Arc, kann es nicht gewesen sein.
Und wurde dir freundlich zur Verfügung gestellt. Stimmt, das ist auch noch ein wichtiges Thema, was wir ansprechen müssen.
Genau, das ist die Frage. Machen wir das zum Ende, weil es ja auch ein Ausblick auf die nächsten Folgen ist, oder sollen wir es jetzt ansprechen?
Wir können das gern schon mal ansprechen, weil ich glaube, das gehört sich auch so.
Genau, ich persönlich habe auch für die nächsten Folgen hoffentlich Material zur Verfügung gestellt bekommen, und zwar sehr freundlich vom Crosskult Verlag und von Dantes Verlag und auch vom Weißblech Verlag, also vom Weißblech Comics. Und da habe ich jetzt ordentlich viel auf meinem Lesestapel und ich habe richtig Bock, die Sachen zu lesen und werde natürlich davon erzählen, was da alles noch bei war. Um einmal Güte zu widersprechen, Killadelphia habe ich mir aber noch selber gekauft.
Ach, hast du dir noch selber gekauft? Okay. Gut, ich dachte, das war direkt dabei. Ich dachte, das
Nein, das war leider noch nicht dabei, aber bei den nächsten Sachen, da werde ich das erzählen. Das wird aber auch erst in der nächsten Folge beginnen. Diese Folge habe ich noch keine dabei, deswegen hätte ich es im Ausblick gehabt. Aber ich habe auch kein Problem, das jetzt schon zu sagen. Also, wer Bock hat zu wissen, was ich bekommen habe, das könnt ihr auf meiner Instagram-Seite sehen oder mich nochmal fragen, dann erzähle ich das gerne. Ansonsten, ab der nächsten Folge werde ich es benennen.
So, und ich muss das jetzt ganz kurz noch einordnen. Für die Hörer, die sich jetzt denken, was ist denn, jetzt steigt denen der Fame zu Kopf oder was? Weil wir sind ja immer die, die sich über Rezi-Exemplare und sowas aufgeregt haben, lustig gemacht haben. Aber, mal schnell mich räuspern, da du ja mal eine arme Sau bist, David.
Ich habe vier Kinder.
Du willst halt gern Comics vorstellen. Hast du nicht das Geld, dir welche zu kaufen. Deswegen haben wir gesagt, du bist der einzige Mensch, dem wir das gestatten, Rezi-Exemplare zu bekommen und anzufordern. Auf, bitte schreib alle Verlage an, bis auf Panini, das braucht echt niemand. Und dann hol dir das Zeug. Hol dir das Zeug, stell es hier vor und du kannst am Podcast-Geschehen voll und ganz teilnehmen, weil wir hatten es ja schon oft, dass du sagst, ich habe gar nichts gelesen. So, das ist damit dann auch vorbei. Dann hast du wenigstens immer was auf dem Lesestapel. Voll okay. Tim und ich, wir haben keine Rezi-Exemplare. Wir machen hier weiter unseren Kram. Aber du mach mal deine Rezis. Und Splitter, shame on you. Shame on you. Splitter, der einzige Verlag, der zu dermaßen Abfuhr gegeben hat, beziehungsweise dir, obwohl jedem hergelaufenen Hinz und Kunz mit 10 Followern schmeißen ihre Rezi-Exemplare in den Hals, beziehungsweise geben ihren Server-Archiv frei, dass die Leute da selber die digitalen Exemplare stöbern können. Aber wir einfach abgeschmettert. Wollten uns nichts geben. Naja, dann halt nicht. Verpiss euch doch, ey. Scheiß Splitter.
Genau. Und für mich war das ganz schön. Also ich habe mich hier ganz todesmutig in die E-Mails geworfen und habe einfach gesagt, hey, wir machen einen Podcast. Ich würde gerne über eure neues Zeug reden. Wollt ihr uns eine Chance geben? Und da waren, die Antworten waren teilweise super freundlich, super schnell da. Die haben total toll darauf reagiert. Wie gesagt, bei Splitter war es relativ, nee, dafür haben wir nichts, danke.
Ja, wirklich, aber wirklich komplett abgewaschen. Nicht mal nachgefragt oder, ja, also komplette Abfuhr gekriegt. Eiskalt. Naja, gut, wir merken uns das. ja, gut. Vielleicht, wir können das Thema nächste Folge, wenn Tim da ist, weil Tim hat ja noch einen mehr oder weniger privaten Bezug zu dem Splitter-PR-Dude oder was das auch immer sein muss. Ich will jetzt nicht mit Namen um mich werfen oder so. Ich weiß nicht, wie weit man mich dafür vielleicht rechtlich belangen kann. Deswegen müssen wir mal schauen, wie wir das aufbereiten und vielleicht Tim nochmal was dazu sagen will. Ja.
Vielleicht entschuldigen wir uns in der nächsten Folge.
Mal gucken. Naja. So, machen wir weiter hier mit unserem Comic-Scheiß. Mach ich was? Ich guck mal, was ich hier so auf meinem Stapel liegen lassen habe. Also zum einen habe ich diesen Monat extrem viele Folgen abgebrochen, wo du gerade schon Vampire sagst und ewige Herleitungen der Story. Ich habe zum Beispiel auch abgebrochen The Bloody Dozen, Tales of the Shrouded College. Weil wir hatten das ja schon. Wir hatten Heft 1, hatte ich hier kurz besprochen. Es geht um Vampire im Weltall, quasi so ein Vampirgefängnis, was um die Sonne kreist. Und hier wird irgend so ein Team aus ehemaligen Astronauten irgendwie rekrutiert, die da irgendwas machen sollen. Weiß der Kuckuck. Heft 2 geht erstmal mit einer Textwand los und dann wird über Seiten erstmal erklärt, wie dieses Gefängnis gebaut wurde und wieso. Wo ich mir schon denke, ey, das ist ein Vampirgefängnis, was um die Sonne kreist. Das müsst ihr nicht erklären. Das versucht es doch bitte einfach gar nicht erst. Lass es komplett sein, bitte. Naja, und da hatte ich schon keinen Bock mehr. Dann habe ich das Heft aber mal durchgeblättert, weil eigentlich hatte das Team hatte mir irgendwie Bock gemacht, weil das war auch so ein ganz alter Dude war dabei und eine bisschen ältere Wissenschaftlerin. Und dann kriegen die hier innerhalb dieses Heft dann, wenn die mit ihrer Erklärung fertig sind, einfach ein Serum und dann sind das wieder so richtig adrette Middle-Ager um die 30, wo ich mir dann denke, Alter, warum habt ihr denn nicht, was sollte das denn jetzt? War das nur ein Catcher im ersten Heft? Jetzt hast du einfach ein stinknormales Team. Ja, sinnlos. Nee, abgebrochen. Nervt mich so eine Scheiße. Dann, ich weiß gar nicht, warum ich das eigentlich beendet habe. Ich habe es immer vergessen abzubestellen. Das war The Beast of Bower Boulevard. Erschienen bei American Mythology Productions. Geht um so eine Art biomechanischen T-Rex mit einem Kreissägenarm. Sehr catchy eigentlich.
Auf jeden Fall.
Eine Hundescheiße von dem Herrn. Unglaublich. Dann auch noch abgebrochen. Nee, läuft noch weiter. In Heft kriege ich noch. Skeeters. Geht um so mutierte Moskitos, die, wenn die jemanden stechen, mutiert auch dieses Tier, Mensch. Auch ein Trash, absoluter Wahnsinn. Dann, was ich auch nicht mehr zu ändern lese, da kann Tim vielleicht noch was zu sagen, Rare Flavors, funktioniert für mich absolut nicht, aber ich lasse
jetzt... Da, wo er immer kocht, ne?
Ja, wo er immer kocht. Seitenlang die Rezepte stehen. Das sind indische Rezepte. Ich kann damit absolut nicht relaten. Ich war einmal in meinem Leben in einem indischen Restaurant. Das ist, ja, ganz, könnt ihr mir erzählen. Ich, keine Ahnung.
Wenn er Pilzgerichte kochen würde, ne?
Ey, da kommen wir klein. Pilz ist noch ein gutes Thema. Es gibt nämlich auch Positives. Serien, die sich quasi zum Positiven entwickelt haben. Blitmap. Hast du noch Blitmap auf dem Schirm?
Auf jeden Fall, das ist dieses Open-Source-Teil gewesen.
Genau, dieses Open-Source-Teil, wo quasi jedes Cover einzigartig ist. Und das war nicht nur beim ersten Heften Gimmick, sondern das ist auch bei allen Folgeheften, sind alle Cover wieder einzigartig, die kommen eingeschweißt. Und dann, ich habe das auch mal mit dieser Registrierung gemacht. Bei mir hat das wunderbar funktioniert. Das macht Spaß. Ich habe ja das erste Heft nicht so richtig gereiht. Das war für mich ein bisschen überladen. Es gibt hier die Leute mit diesen Fernsehern als Kopf und dann gibt es irgendwie noch so Adlige, das sind ganz normale Menschen. Und irgendwie ist das auch so ein Kastensystem, aber es sind irgendwie auch Kumpels. Und dann werden die ja in diese andere Dimension rübergezogen. Und hier wird es interessant. Weil die sind jetzt in so einer Art Quest-Dimension. Also die, es sind vier Leute, die werden hier aufgesplittet in 2x2. Dann kommt hier so ein Teddybär, der sagt, ich bin euer Guide. Ich kann euch nicht helfen, aber ich kann euch führen. Dann sind die in so einem Locker-Room. Da können die sich erstmal aus unendlich vielen Waffen, echt geile Schwerter, Äxte und so einem Scheiß, Waffen aussuchen. Und dann gehen die in eine Arena. Und das eine Team kämpft gegen einen großen Pilz. So einen fetten Pilzberserker. Also ich wollte das erst nicht lesen. Ich hatte mir das nur geholt wegen dem Cover. Und dachte, oh, ist ja ein riesiger Pilz, gegen den die kämpfen. Ja, dann lese ich es doch. So, und das andere Team kämpft gegen so ein Viech mit mehreren Armen und hat Schwerter. Also auch interessant eigentlich. Und das war echt gutes Heft, muss ich sagen. Es war lustig, es hat echt gute Gags dabei, weil die haben zum Beispiel dieses Klingenviech schon fast besiegt, so halb den Kopf abgehackt. Dann wirft der eine seinen Speer und dann so, halt, Moment, das ist der... Das Viech setzt sich wieder komplett zusammen. Das ist ein Heilungsspeer. Weißt du, was ist denn ein Heilungsspeer? Das war ein Quatsch. Naja, und dann kämpfen die. Der Teddy meint noch, ja, ihr kämpft gegen den Pilz, aber das ist ein Einstiegsgegner, kein Problem. Dann macht er die so übelst fertig und dann so, oh, er ist heute stärker als sonst. Also, ja, das war echt cool. Und am Ende kommen die in so eine Art Lobby, wo noch mehr solcher Dudes sind, die da auf so einer Quest sind. Die Teams treffen sich dann auch wieder. Und es hat mich. Ich will echt wissen, wie das weitergeht. Das ist echt, also das, so wie das Konzept jetzt ist, echt super cool.
Also so, dass man auch reingucken kann, sagst du.
Ja.
Sollte man nochmal nachholen. Ey,
Heft 2 war echt super unterhaltsam. Ich hoffe, das bleibt so.
Das ist cool. Wenn wir aber schon das Thema irgendwie angerissen haben, Thema Pilze, ne?
Ja.
Ich habe das Gefühl, die sprießen ja aus dem Boden.
Pilze sind fett im Rennen.
Auf jeden Fall, oder? Also, man muss, für mich war ja Shroom eins der ersten Pilz-Comics, was ich irgendwie unter die Augen bekommen habe.
Das und, erste, nachweislich.
Das nachweislich das erste. Ist die Frage, ob Toad gilt oder nicht, ob es schon mal einen Super Mario-Comic gab.
Ja, auch das nur Nebencharakter. Pilz muss Hauptcharakter sein.
Das, genau, und man hat so das Gefühl, dieses, keine Ahnung, Gemüse. Morphe, also wie nennt man das? Diese vermenschlichten Gemüse sind hier gerade im Kommen. Aber das Thema. Ja, man sagt ja, bei Tieren sind das ja Anthropomorphe oder, also auf jeden Fall, vermenschlichte Tiere. Das kennt man ja einfach schon. Da gab es hunderte Comics in den letzten Jahren. Gerade auch so mit, wie heißt der, dieser Hund? Dieser John Wick-Hund? Nein, ja, aber der andere.
Ach so, Good Boy.
Good Boy. Also, dass man wirklich Serien hat, wo dann irgendwie ein Tier die Hauptrolle war, das gibt's ja zig. Aber das so ein Pilz, das Thema war, das war ja für mich so, okay, Shroom, der erste große, den ich gelesen habe. Aber im Moment hat man das überall. Du hast Videogames, die damit gepostet werden, verschiedenste Comics, die im Moment auf den Markt kommen. Das ist der Hammer. Oder empfinde ich das nur so?
Ich weiß nicht, es könnte ein bisschen, selektive Wahrnehmung sein. Selektive Wahrnehmung und die Kreise, in denen wir uns bewegen, bei den Pilzfreunden. Aber ja, kommt mir tatsächlich aber auch so vor. Pilze fett im Kopf. Okay. Und heute, es ist vielleicht die Folge, wo ich live sterbe. Ich habe ja auch meine kleine Pilzzucht im Keller, quasi diese Pilzmännchenbox, die meine Frau mir zum Geburtstag geschenkt hat. Wo ich heute tatsächlich das erste Mal Steinchampignons geerntet habe und die gab's lecker Schmackofazzi zum Abendbrot. Wenn wir gucken, ob die wirklich so essbar sind. Ey, aber die waren ja plötzlich dann da, nachdem ich die Kiste im Keller vergessen hatte, irgendwie aus den Augen, aus den Sinn und meine Frau dann zufällig meinte, hast du mal nach den Pilzen geguckt, die gehen übelst ab. Und heute war nochmal das Doppelte in dieser Box, was ich Samstag schon mal fotografiert habe. Also richtig, richtig stark. Jetzt habe ich das alles abgeerntet und mal gucken, wann ich die nächste Erntung vornehmen kann.
Ja. Jetzt, wie lange hat das denn jetzt vor sich hin geerntet, gewuchert?
Also wir hatten bei der letzten Podcast-Aufnahme, da hatte ich es ja noch hier auf dem Tisch, auf dem Küchentisch stehen.
Ja.
Und da habe ich gesagt, ach du Scheiße, ich müsste da mal reingucken. Da war alles voller Myzelfäden. Und dann hatte ich mich mal belesen und dann stand, dann muss man die Erde auflockern und dann muss man es aber kühler stellen. Und dann habe ich es nach der letzten Podcast-Folge in den Keller gestellt.
Krass.
Und ja, okay. Das war vor vier Wochen, ja. Und so lange habe ich da nicht mehr reingekickt.
Ja, hat den gut getan, ne?
Ja. Ja, ja. Gut, gut, gut.
So. Genau, und Gemüsemenschen nochmal, das Thema Zwiebelman.
Zwiebelman.
Ist ja auch ein Gemüse. Und da möchte ich dann gleich nochmal die Werbetrommel rühren. Und zwar wird Zwiebelman dieses Jahr einen zweiten Teil bekommen. Und wer der guten Maria Günther alias alias deine Schwester auf Instagram folgt, der kann sehen, dass man aktuell Fanarts einreichen kann für die Veröffentlichung von Zwiebelman 2. Und wer Bock darauf hat, kann sich ja nochmal die Mühe machen, eine Zwiebel zeichnen und ihr zusenden.
Ja. Ich hatte mal eine Uroma, die hieß Maria. Aber Müller mit Namen.
Dafür ist sie zu jung, oder?
Zu jung, ja. So. Ja, du, dann mach du noch ein bisschen was. Ich habe gar nicht
genau,
so viel.
Genau, ich bin Anfang des Jahres relativ krass in das Thema Manga nochmal eingetaucht und habe das Jahr damit begonnen, dass ich Kaiju Nummer 8 Band 1 bis 5 gelesen habe und unheimlich überrascht war, wie gut das erzählt war. Es hat mich, glaube ich, einen Tag gekostet, da habe ich alle 5 Bände gelesen gehabt. Ich selten so viel Comic am Stück in den letzten Wochen gelesen und da war ich echt begeistert von. Da gibt es, glaube ich, aktuell 8 Bände in Deutschland, meine ich. Und das kann ich nur jedem, der Mangas liest, empfehlen. Das hat Bock gemacht. Das zweite Manga, welches ich gelesen habe, war Gachiakuta. Das ist eine Empfehlung von einem Freund gewesen. Und da geht es um einen Menschen, der aus einer Himmelsinsel in eine Müllkolonie fällt. Und dort eben die Fähigkeit entwickelt, dem Müll eine Seele zu verpassen und diese zu einer Waffe werden zu lassen. Und dann hauen die sich da kapitelweise auf die Fresse. Macht
ist
Spaß
das ein
zu lesen.
Shonen-Manga?
Das sind beides Shonen-Mangas. Das heißt, sind beides, wobei sie schon eher in den Seinen reingehen, also eher was für erwachsenere Jugendliche sind, weil sie beide relativ düster und brutal sind. Sicher auch für Shonen, aber ich würde eher sagen, doch schon in die ältere Richtung, also 16 tendierend. Gerade Gachiakuta ist noch ein bisschen düsterer. Ist auch in derselben Anzahl von Bänden viel weniger passiert, finde ich, also wenn man die nebeneinander legt. Und trotzdem haben beide unheimlich viel Spaß gemacht und könnte ich jederzeit empfehlen, würde ich einfach mal weiter verfolgen und mal weiter was erzählen, wenn ich davon mehr gelesen habe.
Mach das gerne. Wir brauchen wieder mehr Manga-Content. Ey, das schreiben wir mal danach. Ich meine, ich lese nicht, aber ich höre mir das gern an.
Das ist lustig. Ich finde immer, es ist so ein mega Unterschied, irgendwie, wenn du einen Comic liest und du hast deine 16 Seiten und hast irgendwie deinen abgeschlossenen Handlungsbogen und du machst einen Manga auf mit so 150 Seiten und hast so einen Handlungsbogen, der aufgemacht wird. Das ist manchmal schon interessant, aber es funktioniert eben auch seitenlang dann dadurch, dass irgendwie so einzelne Panels nur Umgebung zeigen und Bilder zeigen und dann bist du bei 16 Seiten Comic, bist du ganz schnell irgendwo, dass du sagst, okay, da ist jetzt nicht viel passiert. Bei einem Manga kann man das eben auch einfach mal 20 Seiten durchziehen, gefühlt, bis dann eine Sprechphase kommt. Ja. Das erklärt dann, das ist schon krass.
Ach so, wünsche ich mir Comics. Ja, was hast du noch? Was hatte ich? Hab ich noch
was? Du hast noch einiges bei mir, findest du.
Na, pass auf, wir können ja mal in die Thematik April einsteigen, weil April ist ein ganz, ganz großer, wichtiger Monat für Image-Comics. Denn die ersten 3 Ghost Machine-Serien starten, also das ist jetzt ein bisschen der abgeschwächte Previous für euch, und startet Take My Money quasi. Ja, und zwar im August geht's los mit Gaia, von Geoff Jones und Gary Frank. Geiger-Serie kennen wir ja schon, ist sehr gut, wird bestimmt auch sehr gut bleiben. Ist ein monatlicher Titel, Ongoing-Serie. Bisher war das ja nur mal so eine Mini und so ein paar Special One-Shot oder zwei Mini-Hefte, so wie man das auch immer nennt. Dann kommt Red Code von wem ist das eigentlich? Auch von Geoff Jones und Brian Hitch. Da habe ich ehrlich gesagt nicht so richtig Bock drauf. Also alles, was ich bisher von dem Redcoat gesehen habe, das ist halt so ein unsterblicher, ja, Soldat aus dem amerikanischen Bürgerkrieg. Das ist halt auch was, was mich überhaupt nicht interessiert, muss ich mal ehrlich sagen.
Das verstehe ich so, ganz ehrlich, ich bin da so auf deiner Seite, ich fand das Design schon so upturned, da würde ich nicht mehr reingucken.
Ja, ich lese es natürlich, weil es zu dem Unnamed Universe gehört, aber von allem ist das jetzt, ja, mal gucken. Also ich lasse mich gerne eines Besseren belehren, ich meine, es ist ja auch von Geoff Jones geschrieben, also der hat ja auch bei Junkyard Joe, hat ja auch wahnsinnig gut abgeliefert. Deswegen kann
ich mir schon vorstellen. Wobei ich jetzt fragen muss, sind sie auch alle von ihm geschrieben?
Ja.
Weil auch Rogue Exodus,
welches
ja das dritte ist, ist auch von Geoff Jones geschrieben.
Ach so, von Geoff Jones geschrieben. Ja, aber Rogue Exodus gehört nicht zum Unnamed Universe.
Okay.
Das ist eine separate Serie, die bei Ghost Machine erscheint. Wie hier sind ja noch ein paar andere aufgelistet, wie Devour, First Ghost gehört, glaube ich, dazu. Hornsby and Halo gehört nicht zum Unnamed Universe. Hyde Street gehört nicht zum Unnamed Universe. Rockefellers nicht. Und The Soulless habe ich ehrlich gesagt noch gar nichts von gesehen, was das sein soll.
Aber warum Rook nicht dazu gehört, weißt du nicht? Ich finde es nur schade, weil das ist so der Charakter, da habe ich das Design gesehen und habe gesagt, habe ich Bock.
Also die Rook-Serie fixt mich auch richtig an. Nee, es ist, also erstens ist nicht dieser Unnamed-Banner auf dem Cover und es steht auch hier in dem Ghost Machine Sonderheft, steht es halt nicht als Teil dieses Universums. Es spielt doch auf einem komplett anderen Planeten.
Okay.
Also vielleicht könnte man da irgendwie sich noch ein Crossover irgendwann mal erspinnen, aber ja, Rook
Exodus. Ja, aber es muss ja nicht sein.
Fix mich komplett an. Diese Welt ist fantastisch. Es ist halt eine komplett kaputte Welt, die ursprünglich mal das Konzept hatte, dass jeder Aspekt irgendwie der Natur von Menschen kontrolliert war und spezielle Menschen durch so spezielle Masken komplette Tiere kontrollieren konnten. Ja, dieses ganze System, diese ganze Welt ist aber vor die Hunde gegangen. Ist jetzt so eine Mad Max-artige Einöde. Es gibt aber immer noch diese Warden mit den Masken. Und die können immer noch ihre Tiere da kontrollieren. Also der Rook kontrolliert Krähen. Gibt es noch jemanden, der kontrolliert Wildschweine. Eine Frau, die Wölfe kontrollieren kann. Und es gibt hier eine ganze Seite, wo verschiedene Masken abgebildet sind. Da sind echt so Sachen dabei wie Hirsche, Bären, aber es gibt auch eine Schildkrötenmaske, da bin ich schon sehr drauf gespannt. Und dann gibt es sowas wie eine Insektenmaske, das interessiert mich auch sehr, was da dann wohl kommt. Da kann man eine ganze Menge draus machen.
Auf jeden Fall. Ich bleib ja dabei, ich habe schon mal erzählt, mich erinnert dieses Tier kontrolliert so unheimlich an diesen Beastmaster-Film von 1982, dass ich, nachdem ich diese Seite gesehen habe mit dem Masken und dem, was die kontrollieren können, dass ich mir den erstmal rausgesucht habe und angeguckt habe und mir immer gedacht habe, oh meine Güte, wie schlecht der einfach war. Aber ich habe den als Kind geguckt und so hart gefeiert und ich denke mir so, oh meine Güte, was für ein Scheiß ich als Kind schon geguckt habe. Ich weiß gar nicht, wie, ich war locker unter 10, als ich den das erstmal gesehen habe und wenn ich den heute angucke, denke ich mir so, oh Mann.
Hast du den zu Ende geguckt? Überhaupt?
Ja, ne? Natürlich. Nostalgie, so, ich bin so ein richtiger Nostalgie-Fernsehgucker gefühlt im Moment. Und ich gucke dir immer nachts, wenn ich nicht schlafen kann. Also irgendwann, so nachts gibt es immer so ein Zeitfenster, wenn dann endlich doch meine Kinder schlafen und ich dann nicht mehr schlafen kann, dann mache ich mir auf dem Handy immer irgendeinen Scheiß an. Und dann habe ich den nachts so nebenbei geguckt. Und deswegen war unheimlich lustig, wie gesagt, aber gerade nachdem ich dieses Bild gesehen habe und dem Rook Exodus Comic, war so, ach, das muss ich nochmal sehen.
Ja, aber wie gesagt, ich finde das echt gut, dass hier jetzt so ein Universum entsteht, auch mit den anderen Serien, die werden bestimmt auch klasse, jetzt nicht unbedingt in dem Unnamed Universe spielen, aber ich habe immer Bock auf so übergreifende Comic-Universen. Kann ich vielleicht nochmal schnell was zu dem, ey Mann, ich komme immer nicht drauf, ich sage immer Estragon-Universum, wie ist das? Energon-Universum.
Hier von Estragon?
Ja, Transformers und so weiter. Da kamen jetzt ja auch die letzten zwei Ongoing-Serien sind jetzt ja gestartet. Also es gibt ja Void Rivals, Transformers und jetzt kam noch Duke und Cobra Commander. Also Duke, okay, ich würde hier mal solide sagen. es ist halt...
Das Comic.
Ja, es ist... Es geht halt um amerikanischen Soldaten. Ich kann... Das ist immer so eine Thematik. Ja, keine Ahnung. Komischer Patriotismus und so. Ist aber okay. Ich lese das trotzdem, weil es auch zu dem Universum gehört und deswegen lese ich davon einfach alles. Punkt. Und jetzt kam als letztes Cobra Commander raus. Es geht quasi, glaube ich, um den Anführer von Cobra, diese böse Organisation von G.I. Joe. Und das war richtig stark, weil das auch einen Ansatz hat, mit dem ich absolut nicht gerechnet hätte. Ich stecke null bei G.I. Joe drin. Null. Wirklich. Minus 10. Ich habe keine Ahnung von G.I. Joe. Ich dachte immer, der Cobra Commander wäre einfach irgendein Mensch, der böse ist und der hat halt Geld und kann sich so eine Organisation zusammenbauen. Aber diese Story beginnt im Weltall. Auf einem anderen Planeten. Ja. Und das ist schon so abgefahren mit dieser ganzen Hintergrundgeschichte, die erstmal so völlig mindblowing für mich war. Und auch brutal und sehr düster. Das hat mir richtig gut gefallen, muss ich sagen. Ja, Cobra Commander können richtig stark werden. Sag ich mal. Ja. Und ansonsten Void Rivals ist stark. Transformers natürlich stark. Duke. Schauen wir mal, wie sich das entwickelt. Cobra Commander, also das Energon-Universum, macht sich.
Da kannst du mich mal auf dem Laufenden halten. Ich habe mir jetzt mal den ersten Transformers-Band durchgelesen, um zu gucken, hey, wovon redet ihr da eigentlich immer? Und ja, das ist Daniel Vaughan Johnson, mag ich, gefällt mir. Aber ich könnte mir nicht vorstellen, da in das ganze Universum einzustecken. Da habe ich so, hätte ich so gar keine Lust drauf.
Oh meine Güte. Ja, ich meine, Void Rivals ist irgendwie komplett losgelöst. Das erzählt halt von zwei rivalisierenden außerirdischen Völkern. Genau, da jeweils mal eine Person rausgepickt, weil die sich in so eine Art Freundschaft entwickelt haben auf einem Planeten, wo sie abgestürzt sind mit ihrem Raumschiff. Das erzählt aber auch eine Story von einer ganz anderen Welt. Also das ist alles, sehe ich jetzt hier noch nicht drin. Die sind mal da auf einen Transformer gestoßen, auf dem Planeten, wo sie abgestürzt sind. Und ich glaube, die haben damit auch aus Versehen alle Ereignisse der anderen Serien ausgelöst, weil der ist dann irgendwo hingeflogen und dann hat Dinge passiert. Ich glaube, der hat dann die Transformers durch dieses Ereignis auf der Erde, die da geschlafen haben in diesem Raumschiff, auch aufgeweckt. Und auch Cobra Commander, die haben da auf dem Planeten halt einen Jochen. Oh, Spoiler. Die kurz weghören. 5 Sekunden. Auf dem Planeten halten die auch einen Transformer gefangen. Und der Duke, der ist ja auf der Erde, als es dann losging mit den Transformer-Angriffen in der Transformer-Serie, als Kampfjet-Pilot auf diesen Transformer gestoßen, der da als Jet rumfliegt. Oder es ist ein Decepticon, glaube ich sogar. Es sind aber alles Transformers. Also, ja, David, lass es vielleicht lieber.
Auf jeden Fall. Ich glaube, da kriegt mich nichts.
Also, wie gesagt, Void Rivals kann man auch von dem Universum gut losgelöst lesen. Cobra Commander auch noch. Ich glaube, Duke hat noch ziemlich viel Parallelen zu der Transformers-Serie tatsächlich. Vielleicht ist das auch so ein bisschen das Problem gerade, was ich habe. Ja, gut. Also wenn du für sowas aber nicht bist, dann lass es vielleicht lieber.
Ja, das Problem ist, ich bin ja eigentlich eher so ein Transformers-Muffel. Ich mag Transformers 1, den Film, ganz schrecklich wahrscheinlich. Und danach habe ich mich ja irgendwie voll verweigert, weil mir das zu viel, keine Ahnung, Maschinengebäsche ist. Es ist ja auch immer genau dieses Thema, was ich so lustig finde, weil Tim ja auch die Power Rangers liebt und diese Zords und ich immer nur denke, oh, da bin ich einfach komplett raus, die tönen mich so ab, dass ich das gar nicht so gern lesen mag und deswegen habe ich jetzt gedacht, Transformers versucht mich ranzubauen, weil ich den Autor mag und weil ihr das relativ gut findet, aber im Grunde nerven mich diese großen Roboter dabei.
Naja, ich kann, also die Filme hier von Michael Bay, das ist auch absolut nicht meins. Das ist so, da kriegst du ja epileptische Anfälle beim Gucken. Und das ist immer dieses Überheroische, weißt du, so wie... Und
auf jeden Fall, ja.
Und die halten noch nie still. Die halten verdammt noch mal nie still, diese Transformers. Die können nicht einmal
irgendwo stehen in dem Film und irgendwas erzählen. Die müssen immer, da muss ich irgendwas drehen oder müssen hier noch einen fetzigen One-Liner raushauen und dann mit der fetten Kanone rumfuchteln. Und dann hast du so kleine Mini-Transformers, die da noch rumwuseln. Und man bleibt doch einfach mal, haltet doch einfach mal kurz alle euer Maul und macht doch mal. Die sind alle, Transformers sind einfach fucking hyperaktiv die ganze Zeit.
Ey. Könnte man glatt mal nochmal ein Gewinnspiel machen und zu fragen, wer glaubt, dass Tim diesen Film gesehen hat? Und dann kann man uns einfach einen Kommentar schicken oder irgendwo uns anschreiben und sagen, und Tim muss das beim nächsten Podcast mal auflesen, ob er die Transformers-Filme gesehen hat. Das wird mich unendlich interessieren.
Ich sage, Tim hat alle Transformers-Teile gesehen.
Ich glaube, er hat, wenn, dann hat er den ersten gesehen und sonst keinen weiteren.
Ja, ja, schreibt uns gerne mal. Bis zur nächsten Folge. Wer richtig liegt, gewinnt ein Comic.
Genau, ein random Comic kriegt er.
Also, ich weiß nicht, ob von mir, ich kann jetzt nicht mehr so mit Comics um mich werfen, die sind alle in dieser Auktion gelandet.
Genau, und ich habe hier noch ein paar Comics, die nicht zu dir in die Auktion gegangen sind, die ich aber auch aussortiert habe.
Ja, super. Ich sagen muss,
die habe ich kein Interesse dran, die werde ich nicht mehr lesen und die können gerne rausgehen. Und da kann ich gerne einen spenden, beziehungsweise kriegt das jemand, der hier sagt, ob Tim den Film gesehen hat oder nicht.
Ja, sehr gut. Sehr gutes Gewinnspiel. So, jetzt bin ich aber fast ruhig. Jetzt musst du noch immer.
Genau, ich wollte nochmal in den Previous-Talk reinspringen. Und zwar bin ich ja so ein Nicht-Previous-Talk-Gucker und bin auch so jemand, der eigentlich nichts abonniert und vorbestellt. Und bin jetzt aber, weil ihr so viel über den Image-Katalog geredet habt, irgendwann mal, wenn ich den durchgegangen bin, über The Six Fingers gestolpert. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich bin nur über den Satz für Fans von Blade Runner und Ghost in the Shell und Black Mirror gestolpert und habe gedacht, tut mir leid, muss ich jetzt mal vorbestellen. Ich habe mir noch nicht mal das durchgelesen, worum es in der Story geht, sondern ich habe einfach nur so, ah, das Cover sieht interessant aus. Ich frage mich immer noch, was da drauf steht. Also das Cover, da sind eben irgendwelche Striche aneinander gebunden und für mich ergibt sich da kein Wort draus.
Ach so, Oder, ja.
Aber ich habe gedacht, das muss ich mir angucken und das habe ich mir bestellt. Ich bin unendlich gespannt. So, das zum Previous Talk. Vier Fans von Blade Runner, Ghost in the Shell, Six Fingers. Vielleicht könnt ihr es mögen. Ich werde es mir angucken und werde es euch erzählen.
Ja, das war mir irgendwie zu catchy. Den Braten habe ich irgendwie nicht getraut. Das habe ich mir nicht bestellt.
Ich kenne weder Dan Wetters, den Schreiber, noch Sumit Kumar oder Lee Lorridge als Artist. Die sagen mir beide gar nichts.
Also ich sage mir auch gar nichts.
Keiner davon. Einer hat anscheinend bei Homesick Pilots mitgeschrieben.
Ja, aber ich habe nicht gelesen.
Wie gesagt, keiner sagt mir was und ich habe noch nichts von denen gesehen. Ich muss einfach, so eine einfach Lucky-Geschichte, entweder ist das was oder es ist scheiße. Einfach mal bestellt. Okay, mal gucken. So, ich habe noch zwei Dinge, die ich erzählen möchte. Und zwar einmal ist das, habe ich House Divided gelesen. Das ist ja im letzten Jahr über so eine große Kickstarter-Kampagne wurden zwei Hardcovers finanziert, welche die kompletten Bücher zusammenfassen, weil die noch nie so auf Deutsch erschienen sind. Auf Deutsch ist, glaube ich, sind zwei Paperbacks erschienen. Einmal Band 1, Ein gefährliches Erbe, und dann gibt es noch Band 2, wo ich gerade noch nicht weiß, wie der Titel ist. Habe ich nicht klug nachgeguckt, brauche ich auch nicht. Und ich habe mir Band 1 geholt, weil mich das ja immer interessiert, wenn ich so eine Serie nicht kenne und da. Ja, aber die ist eigentlich schon abgeschlossen und es gibt nur noch eine Hardcover-Aktion und habe da reingeguckt und muss sagen, das ist eine coole Sache. Ich fand das richtig, richtig schön. Es ist super jung gehalten. Also ich glaube, das kann jedes Teen eigentlich schon lesen, ohne dass da in irgendeiner Weise was Schlimmes passiert. Henrietta erbt eben nach dem Tod ihres Onkels dessen Haus und muss feststellen, der war anscheinend ein Zauberer und in dem Haus jagen irgendwelche Glücksritter nach dem Schatz, den er irgendwo versteckt hat. Und sie kommt da an als kleines Mädchen, das den Schlüssel hat, und durch ihr Haus fetzen irgendwelche Leute und bekriegen sich und überall explodiert es, irgendwelche Tiere und Drachen leben da und das Haus macht im Grunde, was es will, und es ist ein Heidenchaos und es geht von links nach rechts die ganze Zeit und es hält irgendwo nicht an und es wird nicht mal ruhig, sondern es ist wirklich nur kompletter Irrsinn von vorne bis hin. Es hat richtig Spaß gemacht und ich ärgere mich ein bisschen, dass es die restlichen Bände nicht auf Deutsch gibt, sondern dass ich jetzt gucken muss, wie ich überhaupt an die rankomme, weil ich natürlich bei dem Kickstarter nicht mitgeboten habe. So eine Sache, so ärgerlich. Aber das erste Band hat es mir unheimlich angetan, hat unheimlich Spaß gemacht. Das ist von Heiko Hörnig und Marius Pavlitzer. Das sind, wie gesagt, Band 1 und 2 bei Carlsen Comics in Deutsch erschienen. Aber man kann sie auf deren Internetseite auch als gesammeltes Band auf Englisch bestellen. Das ist so der Status dazu. Das zweite, was ich jetzt erzählen möchte, ist eher so eine Selbstverlagsgeschichte. Und zwar geht es dabei darum, ich lese ja unheimlich gerne Selbstverlagscomic, also Comics von Leuten, die nicht unbedingt bei Verlegen auftauchen. Und da habe ich diesen Monat die Parrots gelesen. Da muss ich einmal kurz gucken, wie der Künstler heißt, denn ich habe das Buch Günni geschickt. Das ist Kenneth Rolfs.
Ja, hätte ich dir auch sagen können, es liegt hier nämlich neben mir.
Ach so. Und das fand ich interessant aufgeführt. Ich würde mir demnächst den zweiten Band holen. Das ist so eine Druck-on-Demand-Geschichte, glaube ich. Die kann man dann bei Thalia oder bei Amazon bestellen und die werden dann ausgedruckt und du kannst sie kaufen. Das ist ein Webtoon, welches er bei comic.de, glaube ich, veröffentlicht und das es dann zusammengepackt gibt. Der Zeichenstil ist manchmal ein bisschen eigenwillig, gerade der Umgang mit Schwarz und gerade auch geblockten Schwarzflächen finde ich nicht immer gelungen. Aber es macht trotzdem unheimlich Spaß zu lesen. Ich finde, die Charaktere sind schön skurril und irgendwie total durchgeknallt. Und da habe ich Bock, mehr zu lesen und würde es mir weiter angucken. Kann es nur jedem empfehlen, dass er sich das auch mal angucken möchte, wenn man so auf Piratengeschichten erzählt. Das hat ganz klar so einen kleinen Flair von One Piece irgendwie. Der Böse heißt Blackbeard Teach, wie auch bei One Piece ganz lange es einen Bösewicht gab, der so hieß. Und dann gibt es noch andere Anleihen bei anderen Piratengeschichten. Das hat man einfach. Und grundlegend erinnert es mich so an Baloo und seine Crew. Sind das alles Luftpiraten, weil sie durch die Luft fliegen müssen. Und bei der Kindheit habe ich viel Baloo und seine Crew geguckt. Und da flogen sie auch immer durch die Gegend. Und es gab überall nur Luftpiraten. Hat mir Spaß gemacht. Würde ich mir angucken.
Ich blättere gerade hier durch. Also zum einen, sieht wirklich fantastisch aus irgendwie. Es macht richtig Bock, das zu lesen, aber ich hatte es irgendwie, du hattest es mir geschickt, ich habe mich gefreut, ich habe sie hingelegt und da lag es dann bis jetzt. Und jetzt blättere ich zum ersten Mal rein, das sieht cool aus, stellenweise vielleicht ein bisschen für Texas Lettering, vielleicht ein bisschen hakelig. Und das ist zu 100% One Piece. Das ist. Hättest du das jetzt in dem Moment nicht gesagt, hätte ich das schon beim. Also die, das eine hier, das ist definitiv Mihawk. Tausendprozentig. Dann hier Nico Robin habe ich gerade auch schon entdeckt. aber das ist ja nicht schlimm. Also definitiv nicht schlimm. Okay. Weil ich suche immer nach Sachen, die wie One Piece sind, weil ich liebe One Piece. Es müsste viel mehr solcher Sachen geben, sage ich mal. Deswegen ist definitiv mein Interesse sehr geweckt.
Schau es dir an, lohnt sich. Wie gesagt, ich bestelle mir auf jeden Fall den zweiten Band, sobald ich es mir leisten kann. Dann habe ich von Fabian, und jetzt kommst du,
Marschalik,
den Death Metal Sammelband 1. Und zwar erst die letzten Tage gelesen. Ich habe den schon ewig lange beim Rumliegen, und zwar schon seit der letzten Lübecker Comic-Messe, beziehungsweise seit der letzten Superfreunde Comic-Messe in Lübeck. Da habe ich mir den bei ihm gekauft und habe mich ganz lange irgendwie gedrückt davor, den zu lesen, beziehungsweise ist er ein bisschen untergegangen im Lesestapel. Und da habe ich mich jetzt hingesetzt und finde, das ist einfach krasses zu sehen, wenn man den liest, wie sich die Zeichnungen entwickelt haben, wie viel stärker die im Laufe der Zeit geworden sind, wenn man guckt, okay, das eine hat 2017 gezeichnet, 2019. Und wenn man bei uns im Discord ist, weiß man, er arbeitet auch ganz hart jetzt an der Fortsetzung, dem Sammelband 2. Und ich bin unheimlich gespannt, wie die Zeichnungen sich entwickelt haben. Er hat heute schon mal ein paar Einblicke gezeigt. Die Geschichte ist eben über eine Band, die einen Zombie-Drummer haben und der Gitarrist vom Werwolf gebissen worden ist und sie selber irgendwie gegen Dämonen kämpfen. es ist ein bisschen wild und die Geschichten sind selber in sich abgeschlossen und etwas kurz für mich. Also es sind 32 Seiten, ist so eine Geschichte und dann hat sie fast keinen Zusammenhang mit der zweiten, bis darauf, dass dieselben Charaktere sind und dass vielleicht mal was aufgegriffen wird. Ein größerer Metaplot hätte mich gefreut, aber es macht Spaß, es zu lesen. Die Zeichnungen sind klasse und ich kann es nur empfehlen. Auch da unterstützt gerne Fabian. Du bist dran.
Marschallig.
den könnt ihr, wie gesagt, auch gut finden. Und das Letzte, was ich gelesen habe im
selben. Aber ich will nur kurz was dazu sagen. Ich hab's ja auch
okay, gelesen. Hau raus.
Also ich sehe das genauso wie du mit den abgeschlossenen Stories. Ich hätte das gerne ein bisschen übergreifend oder ja, also ich stelle nachher noch einen Comic vor, wo sowas perfekt gemacht wird, muss ich sagen. Ja, das ist immer cool. Also so, ich mag zum einen so ein Anthology- und Kurzgeschichtenformat, finde ich geil, aber ich finde es natürlich noch besser, wenn in diesen Kurzgeschichten so, so eine kleinen Parallelen versteckt sind. Sowas finde ich ganz toll. Und es ist ein sehr guter Comic, wo man mehr Brutalität reinbringen könnte. Braucht es. Also, muss, Death Metal muss brutaler werden.
Fabian. Das darf auch brutaler sein. Also es ist ja, du hast ja diese eine Szene, wo das eine Mal, okay, der Zombie Menschen frisst und das zweite Mal, glaube ich, wo ihm das Auge aus als ihm rausgehauen wird. Aber es geht, ist noch ein bisschen sanft an der Seite, du hast du recht. Also dafür, dass wir wissen, dass Fabian mehr kann, da könnte er noch mal ein bisschen auffahren.
Das muss richtig brutal werden.
wir hoffen aufs zweite Band, Fabian. Du hast noch ein paar Tage Zeit, es zu zeichnen.
Also, Gas. Wenn du jetzt auf den letzten Seiten bist, könnten da einfach mal so ganz viele Menschen einfach sinnlos explodieren.
Ja, Hauptsache Blut. Hauptsache Blut.
Ja. So.
So, mein letzter Selbstverlag war diesen Monat Salmiak, beziehungsweise Dinge von Interesse von Lumicillo. Heißen die so? Das sind zwei Künstler, beziehungsweise ist das ein Künstlerduo. Das ist einmal Lumiel H. Nox, das ist die Autorin, und Dom Valenciello, das ist der Zeichner. Und die haben sich eben auch ein Anthology-Format ausgedacht, beziehungsweise haben sich an so einem klassischen Anthology-Format bedient und haben gesagt, sie würden gerne in Richtung Tales of the Crypt gehen und würden dabei aber gerne noch ein bisschen sarkastischer und ja, mehr schwarzen Humor reinbringen. Das hat für mich im ersten Band noch nicht so gut geklappt. Da war die Erzählung so, dass ich fand, dass oft einfach das, was textlich da stand, genauso auch in den Bildern da war. Also das wirklich stand, er streicht dir mit dem Daumen über den Mund und du hast einen Daumen, der über den Mund streichelt, wo ich einfach sage, das ist mir zu wenig Text von den Bildern gelöst. Also beziehungsweise wird zu viel die Bilder erzählt und nicht mit den Bildern die Geschichte. Das ist so, das gab es so zwei, drei Situationen. Vielleicht ist es aber auch gewollt so, weil sie natürlich, also gerade wenn die Autorin schreibt ja auch sonst Bücher, wenn sie sonst eher jemand ist, die versucht mit Worten viel auszudrücken und die findet das wichtig, dass die Worte so gewählt sind, kann es ja auch sein, dass es genau das ist, was sie ausdrücken wollte. Grundlegend war ich vom ersten Band geschichtlich nicht ganz so begeistert und habe festgestellt, dass gerade so die dicken Witze, die da drin vorkommen, mich selber etwas angegriffen haben. Vielleicht, weil ich selber ein bisschen runder geworden bin und faul geworden bin und viel auf meiner Couch sitze und denke, na toll, ich bin auch ein Cola-Keks. Oder das hat mich das selber vielleicht ein bisschen angegriffen und das hat mich dann gestört. Aber ansonsten fand ich die Zeichnung einfach nur super gut. Da war ich hart von überfahren, wie gut ich die Zeichnung von Valenciello fand. Der hat also einen unheimlich coolen Stil, die Farbauswahl war super, es hat gut zusammengepasst. Die, wie gesagt, sind auch ungeschont, also nehmen auch kein Blatt vom Mund und sind brutal und ich habe unheimlich Lust, ein zweites Comic von dir zu lesen und würde gerne wissen, wohin bewegen die sich dann und ob die Geschichte für mich dann ansprechender ist als jetzt diese dicken Geschichte. Weil es geht im ersten Mal, wie gesagt, darum, dass da eine Frau ist, die wird von ihrem Mann gefüttert, bis sie faul und feist auf der Couch sitzt und dann kommt ein Geist und zwingt sie zum Putzen, bis sie stirbt. Das ist irgendwie
Was? Die
Geschichte.
Was?
Ja, Entschuldigung für den Spoiler. Das ist die grundlegende Geschichte und es geht eben darum, der Geist zieht sie eben durchgehend damit auf, dass er irgendwelche dicken Witze über sie reißt oder darauf rumhackt, wie fett sie ist. Und das, wie gesagt, das war mir irgendwann zu viel. Das hat mich nicht mehr so mitgenommen, wie ich das gern gehabt hätte. Dafür haben mich die Zeichnungen einfach super mitgenommen. Es gibt ein zweites Band, das heißt Frankencouple. Dazu kann ich noch nicht sagen, das ist aktuell ausverkauft. Ich bin, sobald das da ist, würde ich es mir wieder kaufen, beziehungsweise das zweite Band kaufen, um zu gucken, hey, wie ist das? Das interessiert mich, wie, wo die hingehen. Gerade wenn die so ein Anthology-Format aufziehen. Die Reihe heißt Dinge von Interesse. Auch da kann ich nur empfehlen, guckt da gerne hin, unterstützt das. Würde mich interessieren, wie die sich weiter bewegen.
Und natürlich auch ein Aufruf an alle Indie-Künstler, Schreiber, Selbstverleger. Ihr dürft David natürlich auch gerne Rezi-Exemplare schicken.
Ich lese die auf jeden Fall gern und stelle die echt gerne vor.
Ja, nochmal was zu dem Thema, dass man immer so versucht ist, mit Cornerboxen nochmal das zu schreiben, was in den Panels passiert. Das macht ja selbst Todd McFarlane in Spawn. Da steht ja 1:1, was in den Panel passiert, nochmal eine scheiß Cornerbox. Ich finde das ganz schlimm. Also ich habe manchmal auch innerlich so einen Drang, wenn ich denke, das, was ich hier gezeichnet habe, ich glaube, man erkennt das nicht so richtig. Vielleicht sollte ich es hier nochmal in der Cornerbox schreiben, was eigentlich in dem Panel passiert. Nein, sollte man einfach nicht tun. Sowas kann man nutzen zwischen Panel-Übergängen, wenn man jetzt gerade aufgrund der Kapazitäten nicht alles zeichnen kann. Jetzt zum Beispiel Charakter 1 drischt Charakter 2 durch eine Wand, aber eigentlich drischt er den durch mehrere Wände. So, deswegen muss ich jetzt nicht Panel für Panel zeichnen, wie der noch eine Wand den durchdrischt, sondern man schreibt einfach dann in die Cornerbox rein, nachdem er ihn durch 50 Wände gezimmert hat. So, und im nächsten Panel sitzt er dann da blutend und wird da noch weiter malträtiert. So kann man das einbauen. Weißt du, verstehst du, wie ich meine?
Ich verstehe das auf jeden Fall. Und ich finde, das ist auch genau wichtig. Also ich habe viele Comics gelesen in letzter Zeit mit Cornerboxen. Und das ist eben mir sofort aufgefallen, dass da, wie gesagt, das zu nah an dem ist, was in dem Bild passiert oder beziehungsweise die Angst wahrscheinlich da war, dass es nicht verstanden wird. Und ich würde sie nur ermutigen wollen, das in Zukunft einfach mutiger zu sein und weniger nochmal erklären zu wollen, was sie gezeichnet haben. Ja. Ich glaube, dafür ist die Kunst einfach hoch genug, dass man da keine Angst haben muss. Ich würde dir das zuschicken, dann kannst du es dir durchlesen und dann würde mich deine Meinung interessieren.
Klar, schick her, Junge.
Das mache ich.
So, ich habe noch zwei Sachen zu erwähnen, ganz kurz, damit wir auch noch ein bisschen Marvel hier drin haben, damit wir hier die ganzen Mainstream-Leser nicht verlieren. Jetzt ist gestartet Avengers Twilight von Chip Zdarsky und Daniel Acuna. Das sind natürlich schon mal Namen, kann man nicht abstreiten. Wenn Chip Zdarsky auf dem Cover steht, da kann man schon immer ein bisschen was sich Tolles erwarten. Und ist tatsächlich, Heft 1 hat mich schon mal, es hat mich. Es ist eine Elseworld-Story. Elseworld hieß das, glaube ich, bei DC. Scheißegal, man kann auch bei Marvel, kann man auch Elseworld sagen. Oder Multiversum oder irgendwas anderes. Es zeigt auf jeden Fall so eine dystopische Zukunft. Die alten Avengers sind alt. Also nicht jetzt wie bei Old Man Logan, dass so kaputt ist die Welt nicht, sondern ist mehr, ja, unterschwellig faschistisch, sage ich mal. Es gibt zum Beispiel eine Ausgangssperre und sowas. Es gibt ganz viel Technologie, die aber natürlich auch hier und da genutzt wird, um einfach nur die Bevölkerung auszuspionieren. Ja, Captain America ist ein alter Mann. Das Superhelden-Serum in seinem Körper hat sich über die Jahre abgebaut. Luke Cage ist ein alter Mann, Matt Murdock ist ein alter Mann, der aber immer noch seine Anwaltskanzlei hat. Ein paar Sachen sind noch ungeklärt, wo die sind, das wird man in den Folgeheften erfahren. In den Medien kommt eine Doku über den Red Skull raus, die so ein bisschen ihn als den bisschen verkannten Helden des Weltkriegs darstellen soll, dass er eigentlich Hitler stürzen wollte und nicht mit ihm zusammenarbeiten, wo Captain America sagt, ja, das, was soll das? Natürlich wollte der Hitler stürzen, weil er die Nazis anführen wollte, so, ne? Und es wird so ein bisschen, die Geschichte wird verzerrt. Man erfährt dann auch im Laufe des Comics, wer so ein bisschen dahinter steckt. Und ja, genau. Dinge passieren. Also ich will nicht zu viel spoilern, aber das war auf jeden Fall ein gutes erstes Heft. Hat sich sehr gut gelesen. Ist natürlich wenig Action, sondern mehr textlastig, aber ist kein Problem. Macht Spaß. Fetzt. So. Was tickerst du denn eigentlich da im Hintergrund, deine Memoiren?
Nein, meine Frau hatte mir bei WhatsApp geschrieben und ich habe ihr geantwortet.
Das ist super, danke.
Entschuldigung.
Ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit. Wenn du auf deine,
hat man das so laut gehört?
Wenn du auf deine 1940 Enigma da irgendwelche Codes einhackst. Ich habe nur noch gewartet, dass da so ein Bing kommt und es zurückgeschoben werden muss.
Oh, es tut mir leid.
Ich dich so langweile, David. Es tut mir leid.
Nee, das lag an der anderen Sache.
Irre. So, dann. Du hast es gleich geschafft.
Nee, dann, ich erkläre es dir kurz. Es geht darum, dass unsere Katze ja, die eine Katze hatte eine OP und der geht es im Moment nicht so gut. Und die wird ganz dolle gepflegt und verhätschelt und die andere Katze findet das nicht so geil. Und wir haben vorhin festgestellt, dass die anfängt, überall hinzumachen. Und meine Frau hat gesagt, es stinkt hier nach Katzenkacke und sie findet das nicht. Und die haben gesagt, ich komme gleich und gucke. Und das war im Grunde das, was ich gerade geschrieben habe.
Super.
Ja, es ist... Deswegen, ich habe nur gesagt, oh Kacke, na toll, da freue ich mich drauf. Ja, Entschuldigung. Das hätte ich nicht zwischendurch machen müssen.
Nee, alles gut. Das ist natürlich ist schon wichtig. Ganz kacke. So, dann machen wir jetzt noch den Abschluss. Das Beste kommt zum Schluss quasi. Ich habe gestern beendet den ersten Hellboy Omnibus. Ich weiß, super, super, super late to the party. Also, später kann man wahrscheinlich in nichts einsteigen. Also das übertrifft ja sogar dieses Universum, übertrifft ja mittlerweile sogar Spawn, würde ich sagen, mit den ganzen Ablegern und alles, was es gibt.
Ja, krass.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich habe es getan. Ich habe mir diese 4 Hellboy-Omnibusse bestellt. Ich bereue es absolut nicht. Jetzt hat meine Frau mir das Babyfon hingestellt, das ist wieder super laut, dass man hier sogar atmen hört. Ein bisschen. So. Nee, komm, ich sehe dich doch. Ich muss sie nicht hören. Du hast auch Hellboy gelesen. Erstmal kurz dazu, ne?
Ja, ich bin noch nicht so weit wie du. Ich habe, glaube ich, die ersten Geschichten habe ich durch. Und gerade auch so ein, zwei Nebenstorys gelesen mittlerweile. Aber noch nicht durch den Omnibus. Ich habe die alle. Ich habe sie mir digital angeschafft. Das war bei so einem Humble-Bundle-Geschichte. Und die stehen auf jeden Fall auch auf meiner Liste von Sachen, die ich lesen möchte. Und wenn du so vorlegst, dann weiß ich, dann werde ich demnächst genötigt sein, einfach Hellboy nachziehen. Das ja, ist ja immer, du liest was und ich lese schnell hinterher.
Ich mach mal schnell einen Abwasch von dem ersten Omnibus, quasi meine Gefühle, die ich beim Lesen hatte. Also quasi Hellboy Omnibus Volume 1, Seed of Destruction von Mike Mignola und John Byrne. Ich habe das Ding aufgeschlagen und dachte für den ersten Moment, oh nein, so viel Text. Bitte, warum muss das so viel Text haben, dachte ich. Und hatte tatsächlich keine Lust, das eigentlich zu lesen. Aber die Zeichnung Mike Mignola, das ist natürlich, das ist brillant. Das kann man nicht anders sagen. Das sieht so fantastisch aus. Deswegen dachte ich, komm, ich gebe dem Ganzen jetzt einfach mal eine Chance. Ich stürze mich jetzt in diese Textwüste, obwohl ja auch in den ersten oder im ersten Heft jetzt nicht so viel passiert. Obwohl ich glaube, das erste Heft den kompletten ersten Hellboy-Film erzählt. Aber hier passiert nicht erstmal nicht viel, finde ich. Und ich habe das gelesen und es war plötzlich vorbei, Heft 1. Dachte ich, was? Hä? Wie? Nein, hier war doch so viel Text. Man fliegt da durch. Es ist zwar wahnsinnig umfangreich, so eine riesige Welt aufgemacht. Es hat so viele Bezüge auch zu realen Orten in der Zeit des Weltkriegs und sowas. Und es ist, man muss schon ein bisschen aufpassen und aufmerksam sein. Also man sollte es nicht nebenbei lesen, aber das ist so gut geschrieben, das ist gestört. Also es macht richtig, natürlich, wenn ich dann wieder eine Seite aufschlage, wo die nächste Seite Textwände hat, habe ich schon immer so einen kleinen Moment, aber dann denke ich, nee, komm, ich vertraue einfach mal drauf. dass es wieder interessant wird und dann schwuppdiwupp bin ich schon wieder durch. Das ist wirklich wahnsinnig. Das ist geil. Die Zeichnungen sind geil. Den kann man sich irgendwie, obwohl es so minimalistisch ist und ja auch nicht viel, kann ich mich da trotzdem überhaupt nicht dran satt sehen. Es sind ja auch teilweise so eine Mini-Geschichten, das ist das, was ich meinte. Es sind ja in sich abgeschlossene Handlungsstränge. Aber es werden halt immer so ein paar Sachen angeteased oder so Bezüge aufgemacht. Und das finde ich halt so toll. Und dadurch entsteht halt wahnsinnig schnell so ein großes Ganzes. Das ist, weiß nicht, das ist schon genial. Kann man nicht anders sagen. Und jetzt habe ich den ersten Omnibus durch und jetzt sage ich schon, ja, der war schnell. 3 halbe Omnibusse kommen noch. Was gibt's denn noch? Hinten steht ja so, was es noch so gibt. BPRD, ne, von dieser Organisation. Ja. Dachte ich, ja, komm.
Da habe ich so Bock drauf.
Sag, komm, davon wird's doch auch 2-3 Omnibusse geben. So, über 10 Omnibusse?
Aber ich muss
allein sagen, für
BPRD, ja, ne? Das ist so eine Sache bei Hellboy, die ich so großartig finde. Das ist sowas, ich habe es noch nie gelesen. Ich weiß nicht, was da passiert. Ich weiß nicht, wohin das führt. Ich kann es wirklich nur so am Rande so ein bisschen. Und muss einfach sagen, aber darauf hätte ich so viel Bock, mich in dieses Universum reinzuwerfen, ja, weil ich so Bock auf diese BPRD habe.
Ja.
Das ist schon fast schlimm. Also ist wie dieses Energon-Universum. Also ist genau das Gegenteil. Da hätte ich gesagt, geil, bin ich sofort dabei, wenn ich das hinkriegen würde.
Es gibt hier echt, dieses Universum ist schon so gestört groß. Und BPRD, das ist so, so umfangreich und viel. Aber ich glaube, ich werde das tun. Ich glaube, ich werde mir das alles holen, nach und nach, und lesen, weil das ist, also wenn das qualitativ genau so ist, gleichbleibend, dann ist das fantastisch. Das ist echt super gut. Das Einzige, was mir wirklich aufgefallen ist beim Lesen, ich habe es ja schon in unsere WhatsApp-Gruppe mal geschrieben, wo ich auch Updates geben musste alle paar Tage, wie fantastisch ich es finde, dass wirklich in jedem Heft stürzt jemand durch den Boden. Meistens ist es Hellboy, stürzt mal wieder durch den Boden. Geht in irgendein altes Schloss, stürzt durch den Boden. Natürlich stürzt er da durch den Boden. Es kommt eine Hand aus dem Boden, was passiert als nächstes? Natürlich stürzt er durch den Boden. Oder? Die brechen durch eine Wand. Entweder Wand oder Boden.
Ich habe das bei Ghost gehabt, also bei Hellboy und Ghost. Du hast es gesagt und im Nachhinein war genau, ja, genau so ist das. Die erste Szene ist, er geht da irgendwo in den Raum und stürzt durch den Boden, ist plötzlich ganz woanders.
Es ist irre. Das ist schon wie ein Running Gag. Ja.
Das ist richtig lustig.
Also es ist jetzt nicht schlecht, also dadurch kann man natürlich immer, wenn die in einem Team sind, so, die sind ja mal zu zweit unterwegs, meistens Hellboy mit noch irgendjemand anders oder Sapiens ist mit irgendeiner anderen Person unterwegs. Also auch Regel hier, ist es jemand, den ihr vorher noch nicht gesehen habt? Stirbt er? Definitiv. Ist so wie diese Redshirt-Typen hier von Star Trek. Aber so kann man immer die Teams ein bisschen aufsplitten. Hellboy muss man, der ist ja sowieso super stark. Den muss man immer erstmal ein bisschen zur Seite nehmen. Deswegen muss der prinzipiell erstmal durch den Boden stürzen und dann in einem gesonderten Areal sein, wo der erstmal gegen irgendwas kämpft und sich dann langsam wieder hinfindet. Ja. Punkt. Ist sehr gut. Das ist jetzt nicht schlimm. Ich will das jetzt dadurch nicht lächerlich machen, weil es ist ja trotzdem gut. Das ist ja jetzt nochmal zurück zu One Piece. Das ist ja auch das Prinzip bei One Piece. Die kommen als Team irgendwo an. Ja, die
werden getrennt.
Die werden getrennt. So, da macht jeder sein Ding, kämpft gegen irgendwelche Nebengegner, dann kommen die zum Hauptboss und dann finden die sich langsam alle zusammen, müssen zusammen agieren und am Ende macht Ruffy trotzdem den Safe. So, ja, das ist ja eigentlich ein Never Change a Running System. Das ist ein gutes, funktionierendes System, um so einem Kampfgeschehen, so eine actionlastigen Sache ein bisschen mehr Raum zu geben.
Aber es ist zum Beispiel bei One Piece ist ja auch das Erfolgsrezept in meinen Augen.
Ja.
Es funktioniert dadurch.
Ja.
Dadurch, dass jeder seinen Solo-Fight hat und du das erwartest, also du willst das ja auch sehen.
Ja, die könnten sich ja sonst auch nicht weiterentwickeln als Charaktere und Fähigkeiten stärken. Die kommen ja immer aus jedem separaten Strang kommen die immer ein bisschen stärker zurück und dann erlernen ja Dinge, die sie später beim Hauptboss ja brauchen.
Richtig. Ich finde es so lustig, ich habe hier seit Wochen wie nennt man das, so eine Ölmalerei, die ich fertigstellen möchte. Es steht hier seit Wochen auf meiner Fensterbank und zwar ist das so ein Hellboy eben mit seinen Hörnern, die ich noch fertig machen muss. Aber es ist sehr lustig, weil du erzählst was von Hellboy und der starrt mich da an und ich denke mir so, oh, ich muss mal wieder ran.
Mach den fertig.
Auf jeden Fall.
Ja, ich habe heute auf jeden Fall schon den zweiten Omnibus angefangen. Ich lese immer ganz gemütlich in meiner Mittagspause ein Heft. Aber manchmal, wenn es mich richtig packt, auch mal zwei. Ja, fantastisch. Und deswegen, ich muss da all in gehen, diese ganze Klamotte.
Finde ich mega.
Also wenn irgendjemand weiß, wo man so von BPRD so ein, ob es auch eine Collection oder sowas gibt, scheißegal, es kann ja ein riesen fetter Schuber sein mit 10 Omnibussen, mir egal. Kaufe ich mir. Ist auch völlig Bockwurst, was der kostet.
Das ist der richtige Satz dazu.
Ey, Geld ist kein Wort, Geld ist eine Einstellung.
Das ist sehr gut. So, ich weiß nicht, hast du noch was für heute?
Nein, ich bin fertig.
Dann wäre es mir wichtig klarzustellen, wenn wir das nächste Mal zusammenkommen und Tim dabei ist, werden wir uns einem gewissen Thema noch widmen und das ist das Comic It's Lonely at the Center of the Earth. Das lese ich gerade, Günni hat's gelesen und ich weiß, Tim hat's gelesen.
Ja, Tim hat's gelesen, weil er sein Comic des Jahres 2023.
Genau. Wir werden uns dem nochmal widmen und zwar haben wir das nämlich alle dann gelesen und da werden wir, glaube ich, darüber nochmal einen Clash veranstalten. Genauso wie mit dem Thema Eikel Giants, was wir mittlerweile alle gelesen haben. Das ist ein Ausblick auf die nächste Folge, wo hoffentlich Tim dabei ist.
Genau. Und noch dazu, noch ganz kurz nochmal Ice Cream Man, der zweite Hardcover-Sammelband, wobei ich glaube, da sind zumindest Tim und ich uns ziemlich einig. Du hast ja nicht gelesen, ne?
Genau. Aber soll ich es nachholen?
Ich würde jetzt niemanden von Ice Cream Man abraten, sag ich mal. Ein bisschen speziell. Okay. Der erste Band ist ein bisschen sehr speziell, aber erzähl mal in der nächsten Folge. Können wir nochmal ein bisschen das einordnen. Yo! Dann haben wir es geschafft.
Auf David, jeden Fall. Wie lange sind wir?
Anderthalb Stunden. Auch zu zweit. Anderthalb Stunden.
Länger als erwartet.
Ja, wir hatten ja auch eine Menge auf dem Zettel. Gut. Schön. Ich freue mich. Hat Spaß gemacht. Und Tim, wir vermissen dich.
Wir vermissen dich, Tim. Bitte sei beim nächsten Mal wieder dabei. Und ansonsten freuen wir uns aber auch, wenn wir dieses Jahr wirklich nochmal ein paar Gäste mit einladen können. Wir sind fleißig dabei, mit einzelnen Komponenten schon zu reden. Ich habe mit Bernd Trübwasser gelesen, dem Zeichner von ich glaube, es ist Link Fighters. Genau, dem Zeichner von Link Fighters. Und natürlich Fabian
Marschallig.
Dass die auch einfach mal mit zu uns in den Podcast kommen können dieses Jahr. Ja, ich hoffe, sie nutzen die Gelegenheit.
Nach und nach alle aus dem Discord holen wir alle rein.
Ja, vor allen Dingen einfach auch, weil die natürlich auch Interesse haben, glaube ich, nochmal was über ihre Werke zu erzählen. Dieses Jahr ist ja wirklich ein großes Jahr, wo man sagt, es kommen viele Selbstverlagscomics raus, mal abgesehen von dem Strum Hardcover, welches dieses Jahr erscheint. Wird ja Zwiebelman 2 erscheinen, es wird das Dead Metals 2 Sammelband erscheinen, es kommt das neue Link Fighters Band raus. Da sind ja ganz viele Indie-Comics, die rauskommen. Vielleicht kriegen wir auch Erik Marschall.
Marschall? Nein, da bitte ist er raus.
Vielleicht kriegen wir auch den an Bord, wenn sein neues Comic rauskommt dieses Jahr. Ich meine, das wird ein großes Jahr der Selbstverlagscomics, glaube ich. Also es startet auf jeden Fall ziemlich stark.
Da läuft übrigens die Kickstarter-Kampagne, also Power Friends Origins von Erik Marschall läuft gerade die Kickstarter-Kampagne. Also gerne unterstützen, da freut er sich.
Genau, das lohnt sich auch.
Ja, das lohnt sich auf jeden Fall.
Richtig.
Ja.
So, das war's.
Wir sind fertig. Ich glaube, achso, und Phil natürlich. Phil braucht mal ja auch nochmal einen Podcast, damit er sich mal dafür rechtfertigt, warum er so Kall gut findet.
Auf jeden Fall. Das wird aber ein schlimmer Podcast. Ob er sich darauf vorbereitet, wir werden uns darauf vorbereiten.
Das schneide ich eh dann so zurecht, dass es sich anhört, als ob es ihm nicht gefällt.
Sehr gut, da steckst du richtig Arbeit in die Folge, um das Wort im Mund herumzudrehen.
Das mache ich doch bei jeder Folge.
Obwohl wir machen das so, wir nehmen ihn einfach auf und dann schicken wir ihn durch eine KI, so dass er, dann blenden wir mal ein, ich mag sie Karl nicht, und das ist dann so eine KI gesagt mit seiner Stimme.
Ja, genau. Ja, gut, wer macht den Rausschmeißerspruch? Sowas haben wir ja nicht mehr, ne?
Genau, leider.
Ja, dann
tschüss. Ne? Tschüss.